You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen zu den Korax Antifa News, und in den Antifa News wollen wir heute ein einziges Thema uns ein bisschen ausführlicher anschauen: die Geschichte der Abschiebehaft. Los geht's. Das Jahr 2019 ist ein deutsches Jubiläumsjahr. Vor 100 Jahren wurde die Weimarer Republik gegründet. Im Zusammenhang mit der Gründung der Weimarer Republik wird auch immer wieder auf 100 Jahre Frauenwahlrecht verwiesen. Auch in kultureller Hinsicht gibt es ein Jubiläum. Im Frühjahr 1919 wurde in Weimar das staatliche Bauhaus gegründet. In Weimar, Dessau und Berlin heißt es dementsprechend in diesem Jahr 100 Jahre Bauhaus. Wenn im politischen und kulturellen Bereich auf ein 100-jähriges Jubiläum verwiesen wird, dann geschieht dies oftmals im Sinne einer Traditionsbildung. Auf das, was schon 100 Jahre alt ist, kann man stolz sein. Allerdings ist der Verweis auf ein 100-jähriges Jubiläum noch kein Argument dafür oder dagegen, ob eine Sache gut oder schlecht ist. Und so verwundert es kaum, wenn man bei genauerem Blick auf die Geschichte auch auf unrühmliche Traditionen stößt. 100 Jahre Abschiebehaft, das ist der Titel einer Kampagne, die von verschiedenen Gruppen und Vereinen initiiert wird. 100 Jahre Abschiebehaft, das heißt, seit 100 Jahren gibt es rechtliche Regelungen, die bestimmen, Menschen werden inhaftiert, die nichts verbrochen haben, als sich unrechtmäßig in Deutschland aufzuhalten. Sie werden inhaftiert, um abgeschoben zu werden. 100 Jahre Abschiebehaft, das heißt, dass die Praxis der Abschiebehaft eng mit der Gründung der Weimarer Republik verwoben ist. Zwar gab es schon im Kaiserreich ein Ausländergesetz, das auch schon auf die ökonomische Verwertbarkeit von Nichtdeutschen zielte und ein angepasstes Verhalten einforderte. Eine rechtliche Regelung der Abschiebehaft entstand jedoch erst in der jungen Weimarer Republik. Frank Gockel vom Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren hat sich mit der Geschichte der Abschiebehaft beschäftigt.
Also die Abschiebung selber ist natürlich eine Sache, die es schon ewig gibt. Seitdem es im Prinzip Grenzen gibt, wird auch abgeschoben, sodass wir auch im Kaiserreich sicherlich auch Abschiebung hatten. Auch teilweise wurde dort sicherlich auch Abschiebehaft vollzogen. Das war nur vollkommen willkürlich, nirgendwo im Gesetz tatsächlich verankert. Und im Ersten Weltkrieg dementsprechend wurden sehr viele Juden angeworben aus dem Osten, der Ostjuden, um sich hier für die Wirtschaft einzusetzen, dass man dementsprechend dort versucht hat, für die Rüstungsindustrie dementsprechend Leute, Fachkräfte zu bekommen. Nicht nur Fachkräfte, auch normale Arbeiter, die einfach die ganz normale Industrie aufrechterhalten haben. Und gleichzeitig hat aber auch der Antisemitismus zugenommen, und man hat dann sich versucht, möglichst schnell nach dem Ersten Weltkrieg der Juden zu erledigen und hat dann überlegt, wie man das dementsprechend auch gesetzlich ordentlich machen kann, und hat dann im Jahre 1919 im Mai zum ersten Mal im Bayerischen Landtag dort dafür gesorgt, dass die Haft selber in einem Gesetzestext verankert wird.
Die Abschiebehaft in der Weimarer Republik richtete sich vor allem gegen die sogenannten Ostjuden. Damit ist klar, schon in der Weimarer Republik wurde der Antisemitismus wirkmächtig, den die Nationalsozialisten ab 1933 zur offiziellen Regierungspolitik machten. Obwohl 1933 viele Gesetze verändert oder abgeschafft wurden, ließen die Nazis das Ausländerrecht unangetastet. Eine rechtliche Veränderung der Abschiebehaft geschah erst im Jahr 1938.
Das Problem war einfach in der Nazi-Zeit, dass dort auch die Juden dann deportiert werden sollten in einem ganz großen Stil. Und in dem Stil, wie es dort geplant war in den 1938er Jahren, war es einfach so, dass auch die deutschen Polizisten nicht mitgespielt hätten, wenn es da nicht eine vernünftige gesetzliche Grundlage für gegeben hätte. Und so hat Heinrich Himmler am 28.10.1938 die Ausländerpolizeiverordnung verschärft und da nochmal als Instrument die Abschiebehaft vorgesehen, um die Juden deportieren zu können. Und das bietet jetzt endgültig die Grundlage dafür, dass dann eben mehrere Millionen Juden ins Konzentrationslager verbracht werden konnten.
Ziel der Nazis war die Entjudung Deutschlands. Dabei hatte sie zuvor auf eine freiwillige Ausreise gesetzt. Freiwillig, das heißt mit Nachdruck durch antisemitische Gesetze, Verordnungen und Pogrome. Allerdings erzielte diese Strategie nicht den gewünschten Erfolg. Die 1938 vorgenommenen Änderungen zielten auf die massenhafte Zwangsausweisung von Jüdinnen und Juden aus dem Deutschen Reich. Sie sollten in Konzentrationslagern festgehalten werden, um sie dann über die polnische Grenze abzuschieben. Allerdings scheiterte auch diese Praxis an verschiedenen Schwierigkeiten, bis dann mit der Reichspogromnacht von der Zwangsausweisung auf die Vernichtung der Juden umgestellt wurde.
Man hatte die Situation, dass bis 1937 viele Jüdinnen und Juden das Deutsche Reich in Anführungszeichen freiwillig verlassen haben und dass dann 1937 die anderen Staaten rund um Deutschland dicht gemacht hat. Zum Beispiel ein Spruch wie "Das Boot ist voll", der auch heute noch verwendet wird, tauchte zum ersten Mal an der Zürcher Tageszeitung auf. Man wollte einfach keine Wirtschaftsflüchtlinge mehr aus Deutschland aufnehmen. Also Sprüche, die wir durchaus auch heute noch kennen dementsprechend. Und es war einfach dann die Situation, dass man dann 1938 umgeschwenkt hat und dort dann die systematische Vernichtung der Jüdinnen und Juden geplant hat. Und wie gesagt, dafür brauchte man einfach diese Gesetzesverschärfung.
Auschwitz steht als Chiffre für den Geschichtsbruch der Shoah, für die massenhafte und industrielle Vernichtung der europäischen Juden. Das Ende der Vernichtung der Jüdinnen und Juden wie des Vernichtungskriegs der deutschen Wehrmacht konnte erst durch die Militärmacht der Alliierten erzwungen werden. Nach 1945 setzten die Alliierten zunächst ein Besatzungsrecht in Kraft, später wurde in der BRD in mehreren Schritten ein Grundgesetz verabschiedet. Auch wenn hier die Lehre aus der Vergangenheit als maßgeblich galt, verhinderte dies nicht, dass es zahlreiche personelle Kontinuitäten in Politik, Verwaltung und Justiz gegeben hat. Es wurden allerdings auch zahlreiche Gesetzestexte aus der Nazizeit übernommen oder nur geringfügig abgewandelt. So auch im Falle der Abschiebehaft.
Sie hat es dann tatsächlich einen ganz kurzen Zeitraum nicht gegeben, nämlich von 1945 bis 1951. Aber dann 1951 hat man dann die Ausländerpolizeiverordnung, die Heinrich Himmler durchgesetzt hat, 1:1 übernommen, selbst in den Begrifflichkeiten. Man hat dann einfach in der Gesetzesbegründung reingeschrieben, dass eben wichtige Belange des Reichs und der Volksgemeinschaft seien durch erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland zu interpretieren. Hat also 1:1 übernommen, überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass dementsprechend was für ein Unrecht einfach auch in diesem Gesetz drinsteckt. Das erste Mal, wo man sich dann tatsächlich daran nochmal gewagt hat, das Gesetz zu ändern, war dann im Jahre 1965. Dort wurde aus der Ausländerpolizeiverordnung das Ausländergesetz, wie wir es bis 1993 gekannt haben. Und zwar war das große Problem, dass einige Sachen, die das Deutsche Reich einfach so unter der Hand gemacht haben, nicht durchführbar in der Bundesrepublik bei der Abschiebung. Und man musste sich dementsprechend dort eines neuen Gesetzes bedienen, um wirklich die Abschiebung durchführen zu können. Erschreckend ist tatsächlich, dass, wie gesagt, dann bis 1965 Menschen immer noch aus dem Deutschen Reich ausgewiesen worden sind, welche Begriffe man nicht übernommen hat und man überhaupt nicht dieses Unrecht in diesem Gesetz gesehen hat.
Im Jahr 1965 werden die nationalsozialistischen Begrifflichkeiten aus dem Gesetzestext zur Regelung der Abschiebehaft entfernt. Die Änderungen bedeuten in der Praxis eine Verschärfung. Es ist nun genauer geregelt, wie konsequenter abgeschoben werden kann. Eine weitere Änderung folgte dann im Jahr 1993. Zum historischen Kontext: 1989-90 bricht der Ostblock zusammen, 1991 folgt die deutsche Wiedervereinigung. Damit einher geht auch ein nationalistischer Taumel und rassistische Pogrome. Die Ausländerpolitik ist davon geprägt, dass sich der Staat zur Legitimierung seiner Politik der völkischen Massen zu bedienen weiß. Nach 1990 gibt es fast alljährlich Verschärfungen in der Anordnung und im Vollzug der Abschiebehaft.
Genau in diesem Zeitraum hat sich einiges geändert. Also wenn ich mir zum Beispiel angucke, dass 1990 die maximale Haftdauer auf 18 Monate erhöht worden ist. Seitdem kann also ein Mensch nur, um ihn abzuschieben, 18 Monate eingesperrt werden. Man muss sich mal überlegen, was man tatsächlich im Strafrecht machen muss, um 18 Monate dort abzusitzen. Dann sind 1992 tatsächlich zwingende Haftgründe eingeführt worden. Also es liegt nicht mehr im Ermessen des Richters, sondern wenn dementsprechend der Haftantrag ordentlich gestellt worden ist, muss der Richter inhaftieren, ob er dieses möchte oder nicht. Das spielt ja auch nochmal eine große Rolle. Aber es war bis 1993 so, dass Abschiebehaft im Bundesgebiet eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Sie wurde also relativ selten angewandt. Dann gab es aber 1993 die Änderung im Grundgesetz. Und Ende 1993, Anfang 1994 sind auf einmal die Abschiebehaftanstalten, ja, man kann praktisch sagen, die Pilze auf den Boden geschossen. Überall wurden Abschiebegefängnisse aufgebaut. Ganz allein Nordrhein-Westfalen hatte 1994 12 Abschiebegefängnisse. Davon ganz allein die JVA Büren mit über 600 Plätzen die größte Abschiebehaftanstalt, die sie auch ganze Zeit lang in Europa sogar die größte Abschiebehaftanstalt war.
Nachdem 1993 das Grundgesetz geändert worden ist, fragt man sich immer wieder, was ist eigentlich vom Asylrecht übrig geblieben, dass es trotzdem immer wieder verschärft werden kann? Auch die Regelungen der Abschiebehaft werden in jüngster Zeit immer wieder verschärft, beziehungsweise wird ihre Verschärfung öffentlich debattiert.
Was man erstmal überlegen muss, was in der wichtigen historischen Rückblick noch ein wichtiges Datum ist, ist, dass im Jahre 2014 der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass Abschiebehaft und Strafgefangene nicht mehr zusammen untergebracht werden. Das war in vielen Bundesländern in der Zwischenzeit Praxis, weil von 1993, 94 bis 2014 die Abschiebehaftanzahlen wirklich tatsächlich immer weniger wurden und durch dieses Trennungsgebot, was entstanden ist, noch einige Abschiebegefängnisse zugemacht wurden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir 2015 einen sehr, sehr niedrigen Stand von Abschiebegefangenen allgemein hatten. Also ganz allein Nordrhein-Westfalen, um da ein Beispiel zu nennen, hatte zu einigen Zeiten sogar nur noch 10 Abschiebegefangene. Ganze Abschiebegefängnisse haben leer gestanden. Dann gab es die Situation, dass immer mehr geflüchtete Menschen in Deutschland Schutz gesucht haben. Und sofort ging der Schrei natürlich wieder los, wir müssen abschieben, den wir ja auch allgemein immer noch hören dort. Was wiederum dazu geführt hat, dass auch die Abschiebehaft deutlich zugenommen hat. In der Zwischenzeit, also wenn wir die Situation heute betrachten, ist die Abschiebehaft massiv ausgebaut worden und wird auch noch weiter ausgebaut. Während wir 2015 noch mit 20, 30 Haftplätzen im Bundesgebiet ausgekommen wären, haben wir jetzt über 420 und das reicht nicht aus. Und es ist davon ausgehend, dass weiter ausgebaut wird. Seehofers Pläne, die er ja vor kurzem bekannt gegeben hat, führen dazu, dass er sogar wieder Abschiebehaft in Strafhaft vollziehen will. Er beruft sich dort auf einen Notstand, wonach der europäischen Rückführungsrichtlinie so etwas durchaus möglich ist. Also zwischenzeitlich Abschiebegefangene und Strafgefangene wieder zusammen unterzubringen. Nur diesen Notstand sehe ich nicht. Für mich ist es nicht begründbar, dass wir auf einmal so einen Notstand haben sollen. Und es sollen auch weitere Verschärfungen eingeführt werden. Seehofer möchte durchaus auch immer mehr und immer häufiger dementsprechend inhaftieren. Der Gesetzesentwurf selber ist noch nicht bekannt, sodass man sehr schlecht dazu sagen kann, was konkret seine Pläne sind. Nur was er bis jetzt dort, ich sag mal bewusst, geschwafelt hat, wird sich sicherlich nur sehr schwer mit europäischem Recht übereinbringen lassen.
Frank Gocke ist Mitinitiator der Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft. Außerdem ist er Mitglied des Vereins Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren. Büren ist einer der größten Abschiebeknäste in Nordrhein-Westfalen. Frank Gocke über die dortige Praxis.
Auch da muss man sagen, dass gerade in Nordrhein-Westfalen es eine massive Verschärfung im Bereich der Abschiebehaftvollzuges gegeben hat. Wir haben jetzt Ende des Jahres ein neues Abschiebehaftvollzugsgesetz bekommen. Es bedeutet für die Leute, dass sie tatsächlich wie in einem Gefängnis eingesperrt sind. Sie haben ganz, ganz wenige Sonderrechte gegenüber normalen Gefangenen, aber es wird ihnen einfach klar die Freiheit entzogen. In Büren macht sich das dadurch bemerkbar, zum Beispiel, dass es eine normale Eingangsabteilung gibt, eine sogenannte Zwangsuntersuchung, die dort stattfindet, wo die Betroffenen von jeglichen Rechten dort abgeschnitten werden können, die auch selbst normale Strafgefangene haben. Also das heißt, unter Umständen dürfen sie in der Zwangsuntersuchung für eine Woche lang kein Fernsehen, kein Radio, keine Bücher, kein gar nichts haben, keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Lediglich Familien, engste Familienangehörige können sie dementsprechend besuchen. Und dann wird entschieden, ob sie ein liebe Gefangene sind oder böse Gefangene sind. In Anführungszeichen, liebe Gefangene kommen auf eine normale Abteilung, böse Gefangene kommen nochmal auf eine spezielle Abteilung. Nur das große Problem ist, wer sich eine Woche lang überhaupt nicht bestätigen kann und dann auch noch diesen Druck dort hat, dass die Abschiebung auf ihn ansteht, diese komplett neuen Situation reinkommt, kann einfach mal passieren, dass er dann auch nicht ganz so freundlich und ganz so nett ist und dann auch mal ein böses Wort von sich gibt. In dieser bösen Abteilung kann es passieren, dass man da tatsächlich 23 Stunden am Tag in eine Zelle eingeschlossen ist, nur eine Stunde allein isoliert Hofgang hat. Und auch noch diese ganzen anderen Rechte, was ich eben aufgeführt habe, auch nach Belieben der Beamten eingeschränkt werden können, sodass das für die Gefangenen ja eine einfach unzunehmende Situation ist, vor allen Dingen, weil es ja nicht darum geht, sie zu bestrafen. Sie sind ja nicht verurteilt worden, sie haben keine Straftat begangen. Sie haben lediglich sich der Abschiebung, es besteht der Verdacht, das reicht ja schon aus, sich der Abschiebung entziehen zu wollen. Also wenn ich jetzt mal für eine Äußerung mache, ich habe den Fall, es könnte der Verdacht bestehen, dass ich morgen falsch parken würde, würde ich deswegen heute noch nicht bestraft werden. Im Ausländerrecht ist so etwas leider normal.
Der Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren existiert seit 1994. Der Verein unterstützt Menschen in der JVA Büren und tritt für die Abschaffung der Abschiebehaft ein. Dabei geht es einerseits darum, politischen Druck aufzubauen, andererseits um ganz konkrete Unterstützungsarbeit.
Wir versuchen, mit den Gefangenen zu sprechen. Leider hat es auch da jetzt durch das neue Gesetz, aber auch durch die Willkür des Anstaltsleiters massive Einschränkungen gegeben. Wir dürfen leider nicht immer die Gefangenen sprechen, die wir sprechen wollen. Eine der ersten Fragen von den Gefangenen, wenn sie ganz, ganz neu da sind, ist immer, warum bin ich hier? Sie können sich gar nicht vorstellen, dass man in Deutschland ohne eine Straftat getan hat, einfach inhaftiert wird. Die zweite Frage, die sich natürlich dann immer stellt, ist, wie komme ich hier wieder raus? Das heißt, wir versuchen, die Gefangenen dementsprechend dabei zu unterstützen, ihre rechtliche Situation zu klären. Was für mich auch immer wieder sehr erschreckend ist, ich selber führe dann regelmäßig auch mit den Gefangenen die juristischen Verfahren durch, begleite sie. Und wenn ich dementsprechend diese Begleitung durchführe, habe ich eine Chance seit 2015 in meiner Statistik, dass ich 50,4% der Fälle gewinne. Also das heißt, 50,4% der Leute sitzen dort unrechtmäßig in dem Gefängnis ein. Allerdings in der Regel erst nach der Abschiebung entscheidet ein höheres Gericht, ob die Haft rechtmäßig war oder ob sie nicht rechtmäßig war, weil einfach der Rechtsweg viel zu lang ist. Aber auch machen wir ganz unterschiedliche Sachen, wie zum Beispiel die Gefangenen, wenn sie keine Klamotten mehr haben, ihre Sachen zu besorgen, auch eventuell das zu ergänzen, Kontakt herstellen zu Freunden, Bekannten, Rechtsanwälte. Viele Gefangene haben Angst, dass sie, wenn sie ihre Freunde anrufen oder Verwandte anrufen und denen erzählen, sie sind im Gefängnis, dass dann sofort vermutet wird, sie hätten irgendwas verbrochen. Auch da eben so etwas zu klären, mal Kleinigkeiten zu organisieren. Also es ist vom Fall zu Fall ist das unterschiedlich. Und es gibt immer mal wieder da auch interessante Überraschungen, was die Gefangenen einfach so wünschen. Das hatte ich bis zum Beispiel vor kurzem, er wollte einfach wissen, wie er es mit seinen Rentenansprüchen klärt, weil er schon auch ewige Zeiten in Deutschland war und hier auch gearbeitet hat. Also selbst so etwas kann auf einen zukommen.
Der Verein Hilfe für Menschen in Abschiebehaft Büren ist einer von vielen Vereinen, die gemeinsam die Kampagne 100 Jahre Abschiebehaft ins Leben gerufen haben. Im Rahmen dieser Kampagne sind Aktionen, Demonstrationen, Ausstellungen und Vorträge geplant. Und es geht dabei um den Traum von einer Gesellschaft ohne Abschiebehaft. Ein Traum, der nunmehr 100 Jahre verwehrt blieb.
Wir haben vor, tatsächlich in diesem Jahr jetzt massiv auf das Thema Abschiebehaft aufmerksam zu machen. Die Idee, die dabei ist, ist tatsächlich zu überlegen, wie man es umsetzen kann, dass wir auf das Instrument der Abschiebehaft verzichten können. Dafür ist aus unserer Sicht ganz wichtig, erstmal, dass eine Aufklärung erfolgt, dass wir also alle Menschen darauf aufmerksam machen, dass es Abschiebehaft gibt, denn es gibt immer noch einen Teil der Bevölkerung, die das noch gar nicht wissen. Und zweitens auch klar aufmerksam machen, was für ein Unrecht das ist und dass wir in diesem eigentlichen demokratischen System, wo wir leben wollen, in diesem rechtsstaatlichen System, so etwas wie Abschiebehaft nicht nötig ist. Und dazu versuchen wir eben unterschiedliche Aktionsformen durchzuführen. Zum einen ist es so, dass wir im Mai nochmal vor jedem Abschiebegefängnis unterschiedlichste Veranstaltungen machen, um dort nochmal konkret auch vor den Abschiebehaftanstalten aufmerksam machen, wo sie sind. Es gibt im August eine bundesweite Demonstration gegen Abschiebehaft am 31.8. in Büren und Paderborn, wo wir auch versuchen, nochmal groß auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber während des ganzen Jahres soll es geschmückt sein mit unterschiedlichsten kleineren und größeren Aktionen. Das heißt Vorträge, Versammlungen, Spontanaktionen, Demonstrationen, alles, was man sich vorstellen kann, um eben auf das Thema aufmerksam zu machen. Das ist einer der ersten Aktionen war zum Beispiel jetzt direkt Anfang des Jahres, als man aus Münsteranernkirchen für einen Tag den Josef entfernt, aus den Krippen entfernt hat und einen Abschiebehaftbefehl hinterlassen hat, um darauf aufmerksam zu machen, dass selbst auch die Familie, die heilige Familie in Deutschland keine Chance auf Asyl hätte und abgeschoben würde, wenn sie dementsprechend ihren Asylantrag stellen würde.
Infos zur Kampagne findet ihr unter 100-jahre-abschiebehaft.de. also 100 als Zahl geschrieben, 100 Jahre Abschiebehaft, jeweils mit Bindestrich getrennt.de. Eine Aufarbeitung der 100-jährigen Geschichte der Abschiebehaft, die wir hier nur in groben Sprüngen vornehmen konnten, kann dort auch noch einmal ausführlich nachgelesen werden. Ja, wir haben das Jahr 2019 gerade so vor uns. Das heißt, wir haben ein knappes Jahr, in dem wir Zeit haben, die Abschiebehaft abzuschaffen, wenn wir nicht wollen, dass sie älter als 100 Jahre wird. Das waren die Korax Antifa News, zu hören an jedem Donnerstag im tagesaktuellen Programm von Radio Korax oder nachzuhören immer unter freie-radios.net. Und ich verabschiede mich bis nächste Woche.